Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen. Jetzt verlässt auch der US-Justizminister Alberto González Bushs Kabinett. Griechenland kämpft auch mit Schweizer Hilfe gegen das Flammenmeer. Kommandanten der Schweizer Armee werden nach dem Waffendiebstahl im freiburgischen Marly zur Verantwortung gezogen. Später dann Umweltschutz als olympische Disziplin, Häusle bauen mitten ins russische Naturschutzgebiet. Und im Dossier nach 6:30 ein Hoch auf die Fachhochschulen. Die Wirtschaft spricht zum 10-Jahr-Jubiläum einen Toast aus im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Eva Gammerter.
US-Justizminister Alberto González hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. González ist ein enger Mitstreiter von Präsident Bush. In den vergangenen Monaten wurde er wegen der offenbar politisch motivierten Entlassung von Bundesanwälten zunehmend kritisiert. Aus Washington Peter Vögeli.
Alberto González stand seit Monaten wegen der Entlassung von 8 Bundesanwälten unter massivem Druck des demokratisch dominierten Kongresses und es wird ihm vorgeworfen, unter Eid dem Kongress falsche Angaben gemacht zu haben. González ist auch Mitautor des berüchtigten Foltermemos aus dem Jahre 2002, in dem den Gefangenen in Guantanamo unter anderem der Kriegsgefangenenstatus aberkannt wird. Sein Rücktritt ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass sich die Regierungszeit von Präsident Bush dem Ende zuneigt, sondern auch, dass der Präsident versucht, sich politischer Lasten zu entledigen, um in den letzten 17 Monaten seiner Amtszeit aktiv Politik zu gestalten. González gehörte zum engsten Kreis von George W. Bush und diente dem jetzigen Präsidenten bereits, als dieser noch Gouverneur von Texas war. González brachte als Justizminister den Kongress gegen sich auf, weil er auch zum Beispiel bei der Frage des Abhörens von Telefongesprächen ohne richterliche Genehmigung falsche Angaben machte und weil er sich bei Hearings oft in Erinnerungslücken flüchtete, im vergangenen Frühling während eines Hearings sogar 60 Mal.
Peter Vögeli. Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände erhält die griechische Feuerwehr immer mehr Hilfe aus dem Ausland, unter anderem aus der Schweiz. Sie schickte 4 Super Puma-Helikopter ins Katastrophengebiet. Diese sind mit Wasserbehältern von je 2500 Litern ausgerüstet. Auch Frankreich, Italien und Deutschland helfen Griechenland mit Löschflugzeugen. Die Brände haben mittlerweile mehrere Dörfer umzingelt. Menschen in Todesangst wandten sich mit dramatischen Hilfsappellen an die Medien. Laut Angaben der Feuerwehr starben bisher über 60 Menschen in den Flammen. Weitere Opfer werden in jenen Dörfern vermutet, die von der Außenwelt abgeschnitten sind. Die Ermordung der regierungskritischen russischen Journalistin Anna Politkovskaya ist angeblich aufgeklärt. Hinter der Tat stehe eine kriminelle Gruppe aus Tschetschenien, teilte die russische Justiz mit. Diese Gruppe sei spezialisiert auf kriminelle Geschäfte und Auftragsmorde. Die Verdächtigen sollen schon bald angeklagt werden. Im Zusammenhang mit dem Mord an Politkovskaya seien bislang 10 Personen festgenommen worden, hieß es weiter. Darunter seien auch Mitarbeiter des russischen Inlandgeheimdienstes und des Innenministeriums. Die Journalistin war letzten Oktober in Moskau erschossen worden. Seit dem gewaltigen Tsunami in Südostasien Ende 2004 hilft die Schweiz beim Wiederaufbau. Ein Projekt der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA will in Sri Lanka bis Ende Jahr über 6000 zerstörte Häuser wieder errichten. Dieses Projekt wurde schon mehrfach kritisiert. Unter anderem hieß es, die Verantwortlichen hätten durch Misswirtschaft Millionen von Franken in den Sand gesetzt. Jetzt werden diese Vorwürfe untersucht, und zwar von der Ständerätlichen Geschäftsprüfungskommission GPK. Diese will die Kritik an der DEZA im Detail prüfen und allfällige Missstände ausmachen. In den nächsten Monaten wird es entsprechende Anhörungen geben. Nach dem Waffendiebstahl von Marly im vergangenen September werden die verantwortlichen Kommandanten der Schweizer Armee zur Verantwortung gezogen. Die Militärjustiz entschied, ein Bataillonskommandant und ein Brigadekommandant hätten die Dienstvorschriften verletzt, weil sie auf eine Sonntagswache verzichtet hätten. Die beiden wurden zu bedingten Geldstrafen und einer Buße von je 500 Franken verurteilt. Drei ihnen unterstellte Kompaniekommandanten erhielten eine Disziplinarbuße von 300 Franken. Bei dem Waffendiebstahl waren aus einer Truppenunterkunft in Marly im Kanton Freiburg unter anderem Sturmgewehre, Pistolen und Munition entwendet worden. Die vier mutmaßlichen Täter konnten kurze Zeit später verhaftet und das Diebesgut sichergestellt werden. Zwei große Schweizer Wirtschaftsverbände bleiben unter dem Dach von Economie Suisse. Swissmem, der Verband der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, und der Baumeisterverband haben ihre Kündigungen definitiv zurückgezogen. Grund dafür seien eine geänderte Strategie beim Dachverband Economie Suisse und die damit verbundenen Einsparungen, heißt es. Der französische Präsident Sarkozy zielt weiterhin auf eine Partnerschaft der EU mit der Türkei anstelle eines Beitritts. Ehe die EU weitere Beitrittsverhandlungen mit der Türkei führe, solle sie klären, wie die Europäische Union weiterentwickelt werden solle und bis wohin Europa eigentlich gehe. In einer Grundsatzrede vor den französischen Botschaftern zeigte sich Präsident Sarkozy als Anhänger eines größeren UNO-Sicherheitsrates. Er sehe Deutschland, Japan, Indien und Brasilien als neue, ständige Mitglieder. Zur Reform des wichtigsten UNO-Gremiums gehöre auch eine gerechte Vertretung Afrikas. Kasachstan hat die Erschließung des größten Ölfeldes des Landes durch ein internationales Konsortium vorerst für 3 Monate gestoppt. Die Gruppe wird vom italienischen Energiekonzern Eni geführt. Eni habe nicht alle Umweltauflagen erfüllt, sagte der kasachische Umweltminister. Vor Wochen hatte Russland mehrere ausländische Energiekonzerne gezwungen, ihre Mehrheit an Förderprojekten im Land an russische Konkurrenten abzutreten. In Afghanistan wird so viel Rauschgift angebaut wie nie zuvor. Verglichen mit dem letzten Jahr wird nach Angaben der UNO dieses Jahr ein Drittel mehr Opium produziert. Opium ist der Grundstoff für Heroin und wird aus Schlafmohn gewonnen. Afghanistan sei weltweit praktisch der einzige Lieferant von Opium, teilt das UNO-Büro für Drogen und Kriminalität mit. Seit dem 19. Jahrhundert habe kein anderes Land mehr Betäubungsmittel in so tödlichem Ausmaß produziert.
Die zunehmende Einsamkeit des George W. Bush. Die letzte Zeit muss der US-Präsident mit immer weniger Freunden durchstehen. Die Politik als Brandbeschleuniger. In Griechenland und Italien tragen die Regierungen Mitschuld an den Flammen. Kabale und Intrige. Die SVP glaubt, im Vorwahltheater ein Komplott gegen Bundesrat Blocher zu riechen. Sonntagswache ist nicht freiwillig. Der Waffenklau von Marly deckt die teilweise lockere Handhabe der Armee am Wochenende auf. Dann, grün kann sehr wohl auch dreckig sein, von der merkwürdigen Farbenlehre Olympischer Spiele, zum Beispiel in Sochi. Und im Dossier, eine 10-Jährige steckt mitten im Wachstum. Lob und Tadel für die Schweizer Fachhochschule zum Geburtstag. Noch dauert es beinahe 1,5 Jahre, bis Präsident Bush aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Viel Zeit eigentlich, doch schon in diesen Wochen scheint das Ende der Ära Bush greifbar. Denn immer mehr seiner treuesten Weggefährten setzen sich ab und verlassen den unpopulären Präsidenten und seine Administration. Heute erklärte also der umstrittene Justizminister Alberto González seinen Rücktritt. USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Als Alberto González heute vor die Presse trat, um seinen Rücktritt als Justizminister bekannt zu geben, verlor er kein einziges Wort über die Gründe. Stattdessen betonte er, dass er den amerikanischen Traum habe leben können.
And that I have lived the American dream. Even my worst days as Attorney General have been better than my father's best days.
Sogar seine schlimmsten Tage als Justizminister seien besser gewesen als die besten seines Vaters. González stammt aus dem Ort Humble in Texas, was auf Deutsch so viel wie ärmlich bedeutet. Er wuchs tatsächlich in bescheidenen Verhältnissen auf und schaffte als einziges von 8 Kindern ein Hochschulstudium. Er gehört zum engsten Kreis von Präsident Bush. Er war sein Anwalt in Texas, diente Bush, als dieser Gouverneur von Texas war, und folgte ihm als juristischer Berater ins Weiße Haus. 2005 wurde González als erster Hispanic Justizminister der Vereinigten Staaten. González musste heute die Gründe für seinen Rücktritt nicht erwähnen, denn sie liegen auf der Hand. Seit Monaten steht er unter massivem politischen Druck der Demokraten wegen der Entlassung von 8 Bundesanwälten. Viele Posten im Ministerium sind vakant, das Ansehen des Amtes beschädigt. Die Entlassung der Bundesanwälte war grundsätzlich nicht illegal, doch González machte vor dem Kongress falsche Angaben und ihm wird sogar vorgeworfen, unter Eid gelogen zu haben. Er steht im Ruf, stets Anwalt des Präsidenten, nicht des amerikanischen Volkes gewesen zu sein. Sogar als Justizminister. Als er bei den Senatshearings vor seiner Bestätigung zum Justizminister gefragt wurde, ob die Geheimdienste Telefongespräche ohne richterliche Genehmigung abhörten, antwortete er, die Frage sei hypothetisch und stehe nicht auf der Tagesordnung, obwohl das Programm bereits 3 Jahre lief und González darüber informiert war. González gehörte 2002 auch zu den Mitautoren des sogenannten Foltermemos über die Behandlung der Guantanamo-Gefangenen und er empfahl dem Präsidenten, die Genfer Konventionen für die Gefangenen im Krieg gegen Al-Qaida nicht anzuwenden. Er fuhr 2004 in einer Nacht- und Nebelaktion an das Krankenbett des damaligen Justizministers Ashcroft, um den Amtsunfähigen zur Zustimmung zum Abhörprogramm der Geheimdienste zu drängen. Und bei einem Hearing im vergangenen Frühling in Sachen entlassener Bundesanwälte flüchtete er sich sage und schreibe 60 Mal in Erinnerungslücken. Sogar der einstige Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, der angesehene Republikaner Arlen Specter, erklärte öffentlich, das Justizministerium funktioniere kaum noch unter González.
I believe that the Department of Justice is close to being dysfunctional now.
González ist der Letzte in einer langen Reihe von engen Mitarbeitern des Präsidenten, die ihr Amt aufgeben. Das ist aber nicht nur ein Zeichen dafür, dass sich die Amtszeit des Präsidenten ihrem Ende zuneigt, sondern auch, dass sich George W. Bush von lähmenden politischen Lasten befreien will, um in den letzten 17 Monaten im Weißen Haus handlungsfähig zu bleiben. Ein Nachfolger für González, der am 17. September von seinem Amt zurücktreten wird, ist noch nicht bestimmt.
Peter Vöckerli aus Washington. Das brennende Griechenland zeigt, dass die Realität apokalyptischen Katastrophenfilmen manchmal in nichts nachsteht. Das Flammenmeer ist inzwischen bereits über 60 Menschen zum Verhängnis geworden. Wenn die Hilfskräfte mit internationaler Unterstützung versuchen, den Bränden Herr zu werden, macht sich in der Bevölkerung Wut breit. Sie beschuldigt die Politik, vollkommen zu versagen, von funktionierendem Krisenmanagement keine Spur. Das sind Vorwürfe, wie sie nicht nur in Griechenland zu hören sind. Auch Italien, das seinerseits gegen zahlreiche Feuer zu kämpfen hat, sieht sich damit konfrontiert. Darüber sprach ich mit unseren Italien- und Griechenland-Korrespondenten, das sind Rolf Pellegrini und Werner van Gent. Ich wollte zuerst von Werner van Gent wissen, sind die Vorwürfe der Brandstiftung in Griechenland gerechtfertigt oder sind es Verschwörungstheorien?
Es sind zum Teil Verschwörungstheorien. Die Regierung versteckt sich hinter dieser Theorie. Die Regierung sagt, es sind Terroristen am Werk gewesen, kann aber überhaupt nichts vorweisen. Es gibt keine Hinweise, die glaubwürdig sind. Und in der Öffentlichkeit neigt man dazu, diese Vorwürfe nicht zu akzeptieren.
Gibt es denn gar keine Hinweise auf Brandstiftung?
Doch es gibt Hinweise auf Brandstiftung. Es hat auch früher im Sommer bereits ganz deutliche Hinweise gegeben, zum Beispiel in der Nähe der Großstadt, in der Nähe von Athen, dass dort Brandstiftung im Spiel war. Dort gibt es auch handfeste Interessen für die Bodenspekulanten. Aber ich würde sagen, in Naturparks wie in der Nähe von Athen, aber auch der Naturpark Taygetus im Süden des Peloponnes, da sind andere Ursachen zu suchen.
Welche sind das?
Zum Beispiel Unvorsichtigkeit, aber auch die Art und Weise, wie die Griechen mit der Umwelt umgehen. Die Umwelt ist für sehr, sehr viele Griechen immer noch eine Ablagerungsstätte für ihr Müll. Und jede Mülldeponie, das kann jedermann bestätigen, der in den Wäldern arbeitet, ist zugleich auch eine Bombe.
Ich möchte beim Stichwort Brandstifter bleiben, denn in Italien ist das ja doch ein sehr großes Problem. Rolf Pellegrini, was sind denn hier die Motive?
Ja, man geht in Italien davon aus, dass 60% aller Brände, das war im letzten Jahr so, auf Brandstiftung zurückgehen. In diesem Jahr werden es mehr sein und im Süden sind es nochmals mehr. Die Brandstifter sind zum Teil Forstangestellte oder Feuerwehrleute oder Bauern, heißt es. Je mehr Brände es gibt, desto mehr Forstangestellte braucht es. denken sich wohl die Brandstifter. Und bei den Feuerwehrleuten scheinen sich einige zu sagen, je mehr Brände aufflammen, desto mehr fallen Sondereinsätze mit Lohnzulagen an. Die Auftragsbrandstifter wiederum, die werden von Leuten lanciert, die ein Interesse haben, a, an Aufforstungsgeldern, das ist ein Geschäft, oder b, an Überbauungen, an Straßen oder Freizeitparks in den abgebrannten Gegenden. Nach italienischem Gesetz darf zwar in der Theorie in einer abgebrannten Gegend während 10 Jahren nichts verändert werden, außer der Wiederaufforstung, und auch die Bauern haben kein Recht, 5 Jahre lang da ihr Vieh oder ihre Schafe weiden zu lassen, aber niemand kann das kontrollieren. Oder die, die das kontrollieren sollten, sind die Lokalbehörden, die oft die Brandkataster nicht erstellt haben, und das wiederum begünstigt Zweckentfremdungen der abgebrannten Gegenden.
Und wer gibt hier die Aufträge? Ist das gerade im Süden die Mafia?
Man sollte die Mafia nie unterschätzen. Man muss sich klar sein, zumindest in Sizilien, Kalabrien, Apulien passiert nichts ohne die Mafia. Entweder ist sie aktiv direkt im Geschäft oder sie lässt es zu, weil sie sich davon Profite verspricht. Eindeutig ist, dass die Mafia ein direktes Interesse daran hat, in weniger attraktiven, in zerstörten Gegenden vermehrte Möglichkeiten zu haben, um ihren Giftmüll aus dem illegalen Mülltransport zu beseitigen. Dieser Mülltransport ist ja eines der wichtigsten Geschäfte geworden.
In Griechenland seien die Hilfskräfte überfordert, das Krisenmanagement unzureichend. Das liegt mit Sicherheit auch am fehlenden Bewusstsein, wie Sie es erwähnt haben, Werner van Gent. Fragt sich bloß, wie ist es möglich, dass ein Land, das sich wegen der jährlich wiederkehrenden großen Hitze auf Brände einstellen muss, so nachlässig agiert?
Ich glaube, das ist darin zu suchen, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass es nicht nur einen Großbrand gab, sondern dass es 89 Großbrände gleichzeitig geben könnte, wie es in diesem Moment der Fall ist. 89 Großbrände und 39 Löschflugzeuge. Ich glaube, dieser Zahlenvergleich sagt alles.
In beiden Ländern, Griechenland und Italien, fehlen ausreichende Kataster, also Grundbücher, die die Bodenverhältnisse festhalten. Rolf Pellegrini, Sie haben das bereits beschrieben für Italien. Wo liegen denn die Interessen der Regierung, hier den Bodenspekulanten in die Hände zu spielen und einfach nichts zu tun?
Es gibt sicher kein Interesse der Regierung, und Rom hat diese Brandkataster schon seit längerem in Auftrag gegeben. Aber die Zentralbehörde kann diese Kataster allein nicht erstellen. Sie hat diese Aufgabe daher delegiert an die Regionen und an die Lokalbehörden. Doch im Süden sind einige von ihnen sehr, sehr im Verzug. Sie geben den Eindruck, dass sie nichts tun wollen, oder vielleicht können sie auch gar nicht, weil es übergeordnete kriminelle Interessen gibt.
Was sind die Gründe in Griechenland, Werner van Gent?
Die Gründe, das ist schwer zu sagen, aber Tatsache ist, dass es überhaupt kein Kataster gibt, kein Grundbuch in Griechenland. Es ist eines der größten Projekte Griechenlands, sich auf diesem Gebiet zu modernisieren. Dafür wurden Milliarden an europäischen Gelder ausgegeben, bis zu 8 Milliarden in den letzten paar Jahren. Das hat zu nichts geführt, das ist blockiert, weil auf der lokalen Ebene niemand wirklich ein Interesse daran hat, dass der Staat weiß, wo die Wälder anfangen und wo die Wälder aufhören.
Der griechische Ministerpräsident Karamanlis gibt sich ja jetzt einsichtig. Er spricht mitten in der nationalen Trauer davon, dass die Missstände behoben werden sollen. Wird die Feuerkatastrophe tatsächlich zum Weckruf für die griechische Regierung?
Man wird das sehr bald sehen, wenn es tatsächlich am 16. September zu vorgezogenen Nationalwahlen kommt. Dann wird man sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Denn die Ankündigungen der Regierung, die hat man sehr oft gehört. Man hat auch bei den vorherigen Regierungen der Sozialisten immer wieder gehört, wir werden ab jetzt sorgen, dass sich solche Katastrophen nicht wiederholen. Denn es hat immer wieder Brände gegeben in Griechenland. Man wird jetzt sehen, wie die Bevölkerung darauf reagiert und ob die Bevölkerung den Politikern da überhaupt noch eine Chance geben will.
Auch in Italien hat die Regierung schon des Öfteren versprochen, das Problem anzugehen. Die Schwierigkeiten liegen auf der regionalen Ebene. Kann sich da überhaupt etwas ändern in den nächsten Jahren?
Die Missstände können in Italien nur behoben werden, wenn man, vor allem im Süden natürlich, die regionalen Forstkorps der Oberhoheit der lokalen Behörden entzieht. Also wenn die Brandeinsatzpläne von nationalen Zivilschutz erstellt werden, sie können behoben werden, Das haben wir erwähnt, wenn es ein Brandkataster gibt und wenn nicht nur einige mutmaßliche Brandstifter vorübergehend für kurze Zeit verhaftet werden, sondern auch längerfristig mit Gefängnis bestraft werden. Es besteht auch auf diesem Gebiet in Italien keine Rechtssicherheit. Die Richter scheinen sehr, sehr tolerant zu sein mit Umweltsündern. Sehr wahrscheinlich, weil es schwierig ist, hieb- und stichfeste Beweise zu bekommen, ohne eine Bevölkerung, die mit den Gerichten kooperiert, ohne Zeugen, die aussagewillig sind, kann man die Täter nicht überführen. Aber es gibt sehr wahrscheinlich auch im Justizwesen mele marce, faule Äpfel.
Informationen von Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini und unserem Korrespondenten für Griechenland, Werner van Gent. Bundesrat Blocher abgewählt, nicht mehr Mitglied der Landesregierung. Für die SVP eine Schreckensvision, vor der sie heute warnte. Die Volkspartei sprach vor den Medienvertretern im Bundeshaus von einem Geheimplan der Linken, die Abwahl Blochers vorzubereiten. Auch bürgerliche Politiker seien daran beteiligt. Nur, dass die Linke Blocher nicht wieder wählen mag, ist nicht wirklich geheim. Und für die Mitteparteien würde ein solches Szenario wenig Sinn machen. Was bleibt also übrig vom Warnschrei der SVP? Wohl kaum mehr als bloße Wahltaktik. Aus dem Bundeshaus Gabi Söllerschi.
Für den SVP-Präsidenten Ueli Maurer ist die Sache klar.
Die Wahlen 2007 sollen zu einer Abrechnung werden von Grün-Links mit der SVP und das wie schon so oft mit vereinten Kräften gegen Blocher. Die Kurzformel lautet wohl für diese Wahlen ohne Blocher weniger SVP.
Blocher soll also mit Hilfe von Politikern des Freisinns und der CVP aus der Regierung verbannt werden. Vor allem welche Vertreter seien hinter den Kulissen emsig am Werk, glaubt die SVP Corona. Und berichtet, Fraktionsmitglieder seien angefragt worden, ob sie sich gegen Bundesrat Blocher aufstellen lassen würden. Wer wen genau angefragt hat, will die SVP allerdings nicht preisgeben. Die Beweise für den angeblichen Geheimplan bleibt sie also schuldig. Halten wir uns deshalb an die Fakten. Sowohl die SP wie auch die Grünen haben nie einen Hehl gemacht daraus, dass sie Christoph Blocher ersetzen möchten. Doch alleine haben sie wenig Chancen. Sie bräuchten für eine Abwahl einen Teil der CVP. Und einem solchen Szenario gibt der CVP-Generalsekretär wenig Chancen. Zumal die CVP den Anspruch der SVP auf 2 Sitze nicht bestreite, sagt Reto Nause.
Wir haben keine Anzeichen aus der Bundeshausfraktion, dass hier Leute von uns maßgebend beteiligt wären, sich auf einen anderen und neuen Namen zu einigen bei der SVP. Und von daher gesehen ist das ein Sturm im Wasserglas.
Nicht ernst zu nehmen, so klingt es auch beim Freisinn. Weder Fraktionspräsident Felix Gutzwiller noch die Romans Charles Favre oder Didier Bürkhalter haben von einem solchen Geheimplan gehört. Ebenso wenig Christa Markwalder, Pierre Triponet oder Kurt Fluri. Die FDP hat im Gegenteil Christoph Blocher bereits zugesichert, ihn zu wählen. Mit gutem Grund. Ihr eigener Bundesrat Hans-Rudolf Merz wird nämlich nach Blocher gewählt. Und wenn die FDP ihren Mann durchbringen will, ist sie auf die SVP angewiesen. Eine Abwahl Blochers ist deshalb unwahrscheinlich. Doch darum ging es heute auch nicht. Der SVP ging es vor allem um eines, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Sie will 100.000 zusätzliche Wählerinnen und Wähler gewinnen, doch verschiedene Wahlumfragen prognostizieren eher, dass sie langsam an Grenzen stößt. Und deshalb will die SVP den Parlamentswahlkampf zu einem Richtungsentscheid pro oder contra Blocher emporstilisieren. Zweitens setzt die SVP die Christlich-Demokraten unter Druck und versucht sich, mit Blick auf deren Stammlande, als die verlässlichere bürgerliche Kraft anzupreisen, eben mit der Behauptung, die CVP paktiere bei den Bundesratswahlen möglicherweise mit der Linken und säge so am Stuhl des charismatischen Christoph Blocher.
Bundeshausredaktorin Gabi Söllerschi. Wenn aus einer Schweizer Truppenunterkunft fast 100 Sturmgewehre samt Munition und mehrere Pistolen verschwinden, dann hat die Armee ein Problem. Einen solchen Diebstahl gab es vor knapp einem Jahr in Marly im Kanton Freiburg. Ermittlungen der Militärjustiz haben nun gezeigt, dass die Kommandanten der Truppenunterkunft trotz entsprechender Vorschrift auf die Sonntagswache verzichtet hatten. Und dies ist kein Einzelfall, Inlandredaktor Peter Maurer.
Das stinkt selbst dem eifrigsten Landesverteidiger, Sonntagswache schieben im WK. Irgendwo vor einer menschenleeren Zivilschutzanlage, wo die Gewehre und Munition der Truppe ja vermeintlich sicher hinter Schloss und Riegel aufbewahrt werden, während die Kollegen ins zivile Wochenende abtreten. Allerdings, auch wenn die leidige Sonntagswache mittlerweile zum Teil bis weit hinauf ins Kader verpönt ist, die Vorschriften dazu sind klar, betont Martin Immenhauser von der Militärjustiz.
Wenn die Waffen und die Munition in einem diebstahlsicheren Raum aufbewahrt werden können, dann schreiben die Vorschriften vor, dass diese Räume regelmäßig mit mehreren Ronden pro Tag zu überwachen sind. Das bedingt auch, dass über das Wochenende eine Sonntagswache zu stellen ist.
Doch just diese Vorschriften wurden im Fall der bestohlenen WK-Einheit von Marley schlicht nicht eingehalten. Und das notabene sogar mit dem Segen eines Brigadekommandanten.
Wie die Untersuchung ergab, wurde in allen drei Kompanien keine Sonntagswache gestellt.
Brisant, der Fall der nicht befohlenen Sonntagswache von Marley ist in der Schweizer Armee ganz offensichtlich kein Einzelfall, wie Armeesprecher Felix Endrich, Recherchen von Schweizer Radio DRS, bestätigt.
Mit dem Fall Marley wurde untersucht, ob andere Einheiten den Wachvorschriften, insbesondere den Vorschriften zur Sonntagswache, nachkommen. Und dabei hat es sich gezeigt bei dieser stichprobenhaften Überprüfung, dass Marley eben kein Einzelfall war.
Das heißt, trotz klaren Vorschriften verzichteten auch andere Truppenkommandanten in den letzten Jahren auf eine Sonntagswache.
Deshalb hat der Chef der Armee eben allen Truppenkommandanten befohlen, diesen Wachvorschriften ganz konsequent nachzuleben.
Überdies befahl Armeechef Keckheis im Nachgang zu Marley, dass die Weisungen in Sachen Schutz von militärischen Waffen und Munition gegen Diebstahl überarbeitet werden müssen, und zwar minutiös. Armeesprecher Endrich:
Man hat ganz detailliert beschrieben, wie Räume beschaffen sein müssen, damit sie eben nicht bewacht, sondern nur überwacht werden müssen, in welchen Zeitintervallen dass diese Überwachung stattfinden muss. Man hat auch definiert, wann dann ein Raum bewacht werden muss. Also da wurde wirklich eine große Detailarbeit gemacht, um den Kommandanten den Entscheid zu erleichtern. Die Wache, die bleibt, aber eben sie haben noch die Möglichkeit, je nach Beschaffenheit der Magazine zu entscheiden, muss ich bewachen, das heißt jemanden davor stellen oder nur überwachen.
Und diesen Vorschriften muss gemäß der Armeechefetage jetzt ohne Wenn und Aber nachgelebt werden. Das heißt, der befreiende Befehl am Wochenende ruhen, abtreten, gilt definitiv nicht mehr für alle Landesverteidiger. Aber eigentlich war ja das schon bis anhin so. Zumindest auf dem Papier.
Peter Maurer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Was heißt schon grün? Sochi und die Olympischen Winterspiele. Und zehnjährig und noch immer im Aufbau, die Schweizer Fachhochschulen. Die Olympischen Spiele 2008 in China sollten eigentlich grün werden, so gab sich das Internationale Olympische Komitee IOC überzeugt bei der Vergabe der Spiele. Doch es kamen Zweifel auf, als sich zeigte, dass die Luftverschmutzung in China sehr viel schlimmer ist als befürchtet. Gleiches passiert jetzt bei den Olympischen Winterspielen 2014 im russischen Sochi an der Schwarzmeerküste. Wenn sich eine IOC-Delegation heute an Ort und Stelle selbst ein Bild über den Planungsstand macht, tourt Greenpeace Russland durch Europa. Im Gepäck die Warnung, Sochi werde entgegen aller Versprechen nie und nimmer grüne Olympische Spiele bieten. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Durch ganz Russland ging ein Freudenschrei, als der Kurort Sochi im russischen Süden am Schwarzen Meer den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele erhielt. Nur die russischen Natur- und Umweltschützer, allen voran der WWF und Greenpeace, warnten, leiser als üblich, vor den riesigen Umweltzerstörungen. Greenpeace habe zwar grundsätzlich nichts gegen die Olympischen Spiele, sagt der russische Greenpeace-Mann Andrei Petrov, aber... Greenpeace wolle bloß verhindern, dass überdimensionierte Sportanlagen und gigantische Hotel- und Wellnesskomplexe ausgerechnet in Naturschutzgebiete zu stehen kämen. Und genau dies sei der Fall, sagt Petrov. Zum Beispiel der Sochi-Nationalpark. Seit Sowjetzeiten steht er unter Naturschutz, doch geplant sind dort Sportstadien, Eishallen und Schwimmanlagen, dazu riesige Hotel- und Wellnesskomplexe, die auch nach den Olympischen Spielen Touristen aus aller Welt anlocken sollen. Oder zum Beispiel das Biosphärenreservat, ein weltweit einzigartiges Schutzgebiet, das seit 1999 zum Weltnaturerbe der UNESCO gehört und unter totalem Naturschutz steht. Gleich drei Großprojekte sind dort geplant, das Olympische Dorf, die Bobbahn und eine Biathlonanlage. Bisher sei dort das Bauen von Anlagen und großen Infrastrukturprojekten auch nach russischem Gesetz verboten gewesen, sagt Petrov. Auf höchster Ebene seien diese gesetzlichen Schutzbestimmungen plötzlich abgeändert worden. Das kremlhörige Parlament habe sie durchgewinkt. Auch die Schutzzone des Biosphärenreservats sei auf diese Weise verkleinert worden, kritisiert Petrov. Den Einwand, dass die Olympischen Spiele einer wenig entwickelten Region und der gesamten Lokalbevölkerung wirtschaftlich etwas bringen kann, mag Greenpeace-Sprecherin Zhenia Belakova nicht gelten lassen. Die meisten Touristen kämen wegen der unberührten Landschaften her. Doch mit dem Bau von gigantischen Sportanlagen und Wellnesskomplexen gehe dieser Wert verloren. Zurück würden Sportanlagen für 10.000 Leute bleiben, Eishallen für 8.000 Menschen, eine Skaterbahn für 12.000 Leute. Wer nutzt dann alle diese Anlagen, fragt sie rhetorisch. Sotschi werde nie mehr so viele Besucher haben wie an den Olympischen Spielen. Bielakova und Petrov kritisieren auch, dass der Anlass in Sotschi nur den reichen Russinnen und Russen etwas bringe. Wie in den Metropolen Moskau und Petersburg werde man auch hier beim Bauen Gigantismus und Luxus walten lassen. Der erste Beleg sei die Entwicklung der Bodenpreise, sagt Petrov.
Дело в том, что после того, как Сочи была объявлена столицей зимней Олимпиады 2014 года,
Seit dem Zuschlag für Sotschi seien dort die Preise für Land und Immobilien um das Siebenfache gestiegen. Finanzkräftige Oligarchen hätten sofort investiert, weil sie wüssten, dass die Preise noch ins Unermessliche steigen und sie traumhafte Gewinne erwirtschaften könnten. Davon werde die lokale Bevölkerung herzlich wenig haben. Die russische Olympiakommission kontert solche Vorwürfe regelmäßig mit dem Argument, finanzkräftige Investoren wie Gazprom oder Oligarchen wie Potanin und Deripaska würden für gute Bauprojekte garantieren. Doch bei allen Versicherungen seitens Regierung und Investoren die Skepsis bei Russlands Naturschützern überwiegt.
Mit dem Bericht von Brigitte Zink ist es 18.34 Uhr geworden, Zeit fürs Echo Dossier, heute zu 10 Jahren Fachhochschulen. Wenn man in der Schweiz von höherer Bildung spricht, dann meint man meist die Universitäten. Dabei hat sich in den letzten 10 Jahren ein zweiter Weg entwickelt, dessen Profil sich immer mehr schärft, eben die Fachhochschulen. Technikum, höhere Wirtschaftsschule oder Kunstgewerbeschule sind jetzt in 7 überregionalen Fachhochschulen zusammengefasst. Und die Fachhochschulen bieten nicht nur Ausbildung, sie sind neu auch in der Forschung tätig. Das ist eine Entwicklung, die die Wirtschaft explizit begrüßt, wie Beat Soltermann im ersten Teil unseres Dossiers zeigt.
Rund 160 Millionen Menschen weltweit sind sehbehindert, 50 Millionen von ihnen völlig blind. Wollen sie Texte lesen, müssen diese in Blindenschrift geschrieben sein. Drucker für die sogenannte Brailleschrift gibt es zwar schon seit längerem, aber sie lieferten häufig schlechte Qualität. Fritz Bercher von der Berner Fachhochschule Burgdorf wollte diesen Missstand beheben. Zusammen mit seinem Team entwickelte er ein neuartiges Druckverfahren mit dickflüssiger Tinte.
Wir wollten ja ursprünglich einen normalen Tintenstrahldrucker machen, der aber Blindenschrift drucken kann. Das haben wir bis zum Prototyp geschafft. Dort war die Umsetzung oder ist die Umsetzung einfach sehr, sehr schwierig.
Schwierig deshalb, weil kein Hersteller von Tintenstrahldruckern an das neue Verfahren glaubte. Der Investor aus der Privatwirtschaft sprang ab, aber Fritz Bircher blieb dran und suchte mit der Unterstützung neuer Partner nach einer erfolgsversprechenderen Möglichkeit.
Wir haben jetzt ein industrielles Drucksystem gemacht, das wir auf den Markt bringen werden, demnächst. Und da sehen wir sehr großes Marktpotenzial und ich denke, dass das zum Erfolg wird.
Erfolg bringen sollen Medikamentenpackungen. In der EU ist seit einiger Zeit nämlich vorgeschrieben, dass Medikamente auch mit Blindenschrift angeschrieben sein müssen. Fritz Bichers Entwicklung kommt da wie gerufen. Der industrielle Druck der Blindenschrift, sie ist nur ein Beispiel, wie Fachhochschulen für und mit Firmen Forschung betreiben. Seit 10 Jahren nimmt die Zahl solcher Projekte stetig zu. Denn seit das Fachhochschulgesetz in Kraft ist, ist die sogenannte angewandte Forschung nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht. Eine Pflicht, die aber als Bereicherung empfunden werde, wie Christine Bärli vom Direktorium der Berner Fachhochschule betont.
Die Kontakte sind sicher enger geworden. Unsere Wirtschaftspartner haben auch durch die Übung und das Zusammenarbeiten bemerkt, dass ein Mehrwert für sie herausspringt, genauso wie ein Mehrwert natürlich, und das liegt mir sehr am Herzen, das auch zu betonen, auch für die Schule selbst sich ergibt.
Denn die Schulen forschen mit engem Praxisbezug. Dank der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft generieren sie auch Einnahmen. Aber auch die Unternehmen profitieren. Es sind vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die Forschungsprojekte von Fachhochschulen bearbeiten lassen. Wie die Zimmer Group aus Biel, die im Bereich der Medizinaltechnologie tätig ist. Zimmer Geschäftsleitungsmitglied Hans-Jörg Riedwil.
Wir finanzieren hier aufgrund eines Zusammenarbeitsvertrages verschiedene Stellen. Und das Projekt wird bei uns gemanagt und die Fachhochschule arbeitet sehr konkret und sehr zielgerichtet dann an diesen Aufgaben, die wir gemeinsam formulieren.
Die Zusammenarbeit sei in den letzten Jahren intensiviert worden, sagt Hans-Jörg Riedwil, und er ortet einen Kulturwandel bei den Dozenten.
Sie sind zu kleinen Unternehmen geworden und das ist eigentlich sehr zu unserem Vorteil. Also sie sind interessiert und kommen auch proaktiv auf uns zu zum Teil. Und denke schon, dass dort ein Wandel stattgefunden hat.
Eva Jeisli, Geschäftsführerin des Werkzeugherstellers BP Swiss Tools, nennt einen weiteren Vorteil.
Für mich sind die Fachhochschulen wirklich die Institute, die uns weiterhelfen, innovative Leistung zu erbringen. Und es sind eben die Institute der Nachbarschaft. Das heißt, sie sind in diesem ganzen Netz mit regionalem Charakter, sind sie eben gleich verwurzelt wie wir als Unternehmung. Und das ist entscheidend für die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Neben dem Know-how-Transfer leisten die Fachhochschulen noch etwas Zusätzliches, was für die Wirtschaft von Bedeutung ist, nämlich den Mitarbeitertransfer. Studierende finden später häufig in jenem Unternehmen eine Stelle, für das sie schon bei Projekten mitgearbeitet haben. Die Fachhochschule als Mitarbeiterpool, als Know-how-Träger, als ausgelagerte Forschungsstelle, die Kooperationen zwischen den Schulen und den Unternehmen sind mannigfaltig. Trotzdem gäbe es noch viel mehr zu tun, sagt Christine Bärli.
Es gibt sicher Bereiche in den Fachhochschulen, die noch weniger Übung haben mit dem Erbringen von Dienstleistungen und angewandter Forschung und Entwicklung als die Technik, die ich jetzt hier vertrete, wo also noch mehr Aufbauarbeit zu machen ist, einfach weil man erst ganz neu in diesem Gebiet ist.
Diese Abteilungen, aber auch alle übrigen, bleiben also weiterhin gefordert, wenn sie auch in Zukunft eine Rolle für die Wirtschaft spielen wollen.
Die Fachhochschulen, eine Erfolgsgeschichte. Es kommt, wie der Beitrag von Bert Soltermann gezeigt hat, zur fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Ausbildung und Anwendung in der Wirtschaft. Die Schulen sind also fit und bieten jungen Menschen mit Berufslehre interessante Perspektiven. Und auch nach 10-jähriger Bauphase kehrt bei den Fachhochschulen keine Ruhe ein, denn jetzt geht es darum, die Masterstudiengänge einzuführen. Doch hier scheiden sich die Geister. Dieter Kohler.
Stefan Wolter ist als Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung ein ausgewiesener Kenner der Szene. Auch für ihn sind die Schweizer Fachhochschulen eigentlich eine Erfolgsgeschichte.
Die Erfolgsgeschichte ist aber eine temporäre Einschätzung, wenn man an die Herausforderungen denkt, die die Fachhochschulen noch zu bewältigen haben, dann muss man wahrscheinlich sagen, dass der Test, ob es tatsächlich eine Erfolgsgeschichte ist, erst noch kommen wird.
Und der Test heißt Einführung der Masterstudiengänge. Derzeit ist es so, dass nach 3 Jahren die sogenannte Bachelorprüfung abgelegt wird und man ab Fachhochschule ins Berufsleben eintreten kann. Das Bologna-System sieht aber vor, aufbauend auf dem Bachelor einen 2-jährigen Masterstudiengang anzuschließen zur wissenschaftlichen Vertiefung, so wie es Universitäten auch anbieten. Das Bologna-System verpflichtet niemanden, einen Masterstudiengang einzuführen, doch die Kantone haben sich selber zu diesem Ziel verpflichtet. Und nun möchte jede Fachhochschule möglichst viele Masterstudiengänge auch einführen, und zwar, um an der Forschungsspitze mithalten zu können. Bildungsexperte Stefan Wolter warnt vor dieser Entwicklung.
Die Fachhochschulen müssen oder sollten Masterstudiengänge in den Gebieten anbieten, auf denen die Universitäten nicht tätig sind. aber bei Fachgebieten, bei denen sie gleiche Fächer unterrichten wie die Universitäten, muss in Betracht gezogen werden, dass sie dort ein Angebot, das schon besteht, duplizieren.
Es sei nicht klug, so Stefan Wolter, wenn Fachhochschulen versuchen würden, Universitäten zu kopieren.
Das Problem, das dabei entstehen kann, ist, dass die Fachhochschulen zuerst zu Mini-Universitäten werden und wenn sie dann qualitativ den Anschluss nicht schaffen, zu Schulen, Hochschulen der zweiten Wahl, so wie wir das auch im Ausland teilweise haben beobachten können.
Der Fachmann rät zur Aufgabenteilung. Fachhochschulen für die kürzeren, praxisnahen Ausbildungen, Universitäten für die längeren Masterstudiengänge. Markus Hodel, Präsident der Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz, reagiert.
Ich teile die Auffassung von Herrn Wolter, dass wir nicht Mini-Universitäten werden dürfen, weil das wäre unter allen Titeln eine ganz schlechte Entwicklung.
Doch die Fachhochschulen müssten, genauso wie die Universitäten, ihr Profil stärken und benötigten deshalb eigene Masterstudiengänge.
Ich glaube, wir sind in einem Hochschulraum, der zunehmend auch von Wettbewerb geprägt ist und wir wollen in diesem Wettbewerb auch mitspielen dürfen.
Seit der Fusion vor 10 Jahren haben sich die 7 großen Fachhochschulen der Schweiz emanzipiert. Man will nicht mehr im Schatten der Universitäten stehen, sondern sich mit ihnen messen und eigene Ideen umsetzen. Noch einmal Markus Hodel.
Die Masterstudiengänge bei den Fachhochschulen sind als Elite-Studiengänge gedacht. Das ist das Grundkonzept und daran wollen wir in unserem eigenen Interesse auch festhalten.
Bildungsfachmann Stefan Wolter macht hier große Fragezeichen. Mit dieser Haltung würden die Fachhochschulen ihre Erfolgsgeschichte der letzten 10 Jahre wieder gefährden. Statt auf Masterstudiengänge sollten sie sich auf allgemeine Weiterbildungsprogramme konzentrieren, meint er. Doch viel Prestige und auch Geld steht auf dem Spiel. Der Bund muss nun entscheiden, wer wo welche Masterstudiengänge anbieten darf. Jede Region wird sicher für ihre Fachhochschule lobbyieren.
Das war Inlandredaktor Dieter Kohler und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Franco Battel, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.